ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Was wäre Deutschland ohne seine mittelständischen Unternehmen? Sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, schaffen Millionen von Arbeitsplätzen und wichtige Innovationen. Unser heutiger Gast ist genauso eine Unternehmerin. Sie kommt aus Babenhausen und hat etwa 150 Angestellte. Vor knapp 2 Jahren wurde sie von der hessischen Landesregierung ausgezeichnet als Unternehmerin des Jahres. Diese Dame wollen wir genauer kennenlernen. Herzlich willkommen, Claudia Lessig.
Ja, herzlich willkommen und schön, dass ich da sein darf.
Und steht der Preis bei Ihnen heute noch im Büro auf dem Schreibtisch oder vielleicht gleich beim Pförtner am Eingang in einer vergoldeten Glasvitrine?
Ah ja, nein. Wir sind wirklich ein ganz mittelständisches Unternehmen und da gibt es natürlich keinen Pförtner.
Sie haben gar keinen Pförtner?
Nein, wir haben keinen Pförtner, aber eine Empfangsdame haben wir. Also ein bisschen so eine gute Seele, die dann die Leute eigentlich in Empfang nimmt und dann in die entsprechenden Bereiche bringt und uns auch mal einen Kaffee bringt. Das gibt's schon, ja. Aber der Preis steht bei mir natürlich.
Und vermutlich haben Sie dann in Ihrer Dankesrede gesagt, ohne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte ich das alles nicht geschafft. Stimmt's?
Das habe ich und das stimmt auch.
Wie also steht es um den Mittelstand in Deutschland? Darüber wird ja viel geklagt, zu Recht oder zu Unrecht. Wie schafft man, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und es sogar dann noch weiterzuführen, wenn man selbst schwer krank wird? Darüber reden wir heute ausführlich.
HR1 Talk.
Claudia Lessig kommt ursprünglich aus Babenhausen in Südhessen. Sie hatte es bis zur Vorstandsassistentin beim Pharmakonzern Merck in Darmstadt geschafft, bis das erste Baby unterwegs war. Und sie haben dann während der Elternzeit eine Wickeltasche entworfen, also so eine Umhängetasche mit allen Utensilien, falls das Baby unterwegs gewickelt werden muss. Sowas hatte die Menschheit vorher nicht erfunden?
Doch, in der Elternzeit habe ich zunächst erstmal Produkte importiert oder einfach versucht, etwas aufzubauen, was ich mit den Kindern zusammen tun konnte. Das war noch nicht wirklich das eigene Entwerfen der Wickeltasche, sondern es waren innovative Produkte aus dem europäischen Ausland, die ich importiert habe und dann eben versucht habe, in den Markt einzuführen. Und dann kam eigentlich die Idee, so eine Wickeltasche, die wirklich stylisch ist und schick ist, multifunktionell. Nein, die hat der Markt damals noch nicht gesehen gehabt.
Ach so, es gab sie, aber sie war nicht schick genug.
Genau, die war nicht schick genug, nicht multifunktionell genug, nicht unisex genug und auch nicht nachhaltig genug. Und da kam mein Einsatz.
Und dann haben Sie es eine Weile ausprobiert und dann die sichere Festanstellung gekündigt. Woher hatten Sie den Optimismus, dass das nicht schief gehen wird?
Optimismus, den habe ich einfach, der ist mir eigen, also den habe ich auch bis jetzt noch nicht verloren.
Okay.
Aber ich denke, es gehört auch eine gesunde Portion Naivität dazu, manche Dinge vielleicht nicht so gut zu wissen, was alles passieren kann, einfach mal sich ins Machen zu stürzen. Und ich habe natürlich damals mit meinem damaligen Mann zusammen gegründet. Er war in einer Festanstellung und ich war in Elternzeit. Insofern war das Risiko überschaubar, ne, weil mein Gehalt sowieso gefehlt hat und ich mir dabei etwas aufbauen konnte.
Inzwischen kann man Ihre Produkte in 55 Ländern kaufen. Branchenkenner schätzen den Wert des Unternehmens auf ungefähr 100 Millionen Euro. Haben die richtig geschätzt?
Dazu möchte ich nichts sagen.
Schade, der Versuch war es wert. Also Sie würden aber sagen, das Unternehmen ist erfolgreich.
Ja, das Unternehmen ist erfolgreich, ja.
Okay, wie viele Nullen sind dann auch egal. Ja. Wie hoch ist denn die Frauenquote in diesem Erfolgsunternehmen?
Ja, die kann ich sagen.
Na.
75%.
75%. Ja. Meistens ist es ja so, dass die Frauenquote abnimmt, je höher man in der Hierarchie kommt. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, tatsächlich sind wir in der Geschäftsführung jetzt 3 Geschäftsführerinnen. Wir waren die ganze Zeit mein Ex-Mann, also mein damaliger Mann, der mit mir zusammen gegründet hat und wir trotz der Scheidung also wirklich sehr, sehr gutes Unternehmen weitergeführt haben. Der ist aber zum Ende letzten Jahres ausgestiegen. Er war der einzige Mann in der Geschäftsführung und sonst waren wir weiblich besetzt.
Claudia Lessig über den Anfang ihrer Firma. Es begann also mit einer Wickeltasche, doch dann ist das hessische Unternehmen Lessig GmbH immer schneller gewachsen und Wachstum wird einem ja nicht geschenkt. Claudia Lessig hat inzwischen einen Finanzinvestor mit ins Boot geholt, der hat sogar die Mehrheit der Anteile übernommen. Also im Grunde genommen gehört Ihnen der Laden gar nicht mehr. Wie schwer ist Ihnen dieser Schritt gefallen?
Ja, das ist schon sehr, sehr schwer gewesen. Also dieses Überlegen, macht man das oder macht man das nicht? Weil es ist ja schon über jahrelange Zeit gewachsen, von wirklich einem Unternehmen mit 2, 3 Leuten im eigenen Haus gestartet, bis hin zu dem, was es eben heute ist. Aber man weiß natürlich auch, dass, wie Sie sagen, Wachstum relativ schwer ist und teuer ist und auch irgendwie Kapital braucht. Und wenn man dann über Jahre immer wieder in volle Vorleistung geht, auch als Person wirklich in der Haftung steht, dann ist es natürlich irgendwann schon mal die Frage, kann man sich da irgendwo anders absichern oder kann man auch Wissen mit dazu nehmen. Und in der heutigen Zeit ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass gute Menschen zusammenarbeiten, dass man sich da auch verstärkt in Bereichen, die man vielleicht nicht so gut selbst beherrscht. Und ich glaube einfach an die Stärke von Partnerschaften, also dass man wirklich sich mit guten Leuten zusammentut.
Also es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um Know-how. Ich habe gelesen, angeblich will der Investor bis zu 1,5 Milliarden investieren. Wozu brauchen Sie so viel Geld?
Das wird nicht bei uns investiert.
Ach so, ich dachte schon.
Nein, das wäre ein bisschen überdimensioniert. Das ist ein Fonds, der sich spezialisiert hat auf das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist ja uns im Unternehmen sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir uns auch genau mit diesem Fonds zusammengeschlossen, weil er nur in Firmen investiert, die den Bereich Nachhaltigkeit sehen. Und das war ja für Lessig seit 20 Jahren eigentlich der Mittelpunkt unseres Gedanken. Heute ist es normal, dass man sich Nachhaltigkeit auf die Agenda schreibt, aber bei uns war es wirklich etwas Spezielles. Und bei dem Investor genau das Gleiche. Und das weiter auszubauen ist auch teuer und wir wollen es ja auch internationalisieren und wir brauchen auch in diesem Bereich noch mehr Erfahrung und Unterstützung und deswegen kam die Entscheidung. Also das Finanzielle darf ich jetzt nicht verstecken. Natürlich ist das auch ein interessanter Punkt.
Wie sieht es denn aus mit öffentlicher Förderung in Deutschland? Also für so Großkonzerne wie Tesla oder so, da legt der Steuerzahler Millionen auf den Tisch, damit Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen werden. Wie ist das bei Ihnen?
Haben wir bis jetzt noch nie so in Anspruch genommen. Also das haben wir alles aus eigener Kraft geschafft und halt mit Familie, mit Freunden am Anfang gestartet, mit viel Invest, das wirklich aus der Firma dann wieder kam, das wir reingesteckt haben. Natürlich hätten wir vielleicht um Fördermittel fragen können, haben wir aber eigentlich nicht getan, weil wir es auch nicht gesehen haben.
Sie lassen zum Teil auch in China produzieren. Mhm. Was würde denn so eine Wickeltasche kosten, wenn Sie die in Deutschland nähen lassen würde?
Genau die gleiche Wickeltasche, das wäre momentan gar nicht möglich, weil wir so viele verschiedene Teile in der Tasche drin haben mit ja einem Feuchtfach, mit einem Bottle Holder. Die kriegen wir hier in dieser Qualität und mit diesen Materialien gar nicht her. Aber wir haben es einmal probiert aus einem nachhaltig produzierten Leder, also wirklich aus organischer Lederproduktion eine Tasche hier zu machen. Und die lag dann so bei 500 Euro. Es war schon relativ teuer.
Und lässt sich das verkaufen?
Nein, leider nein. Da ist halt auch immer wieder so ein bisschen der Markt, das Regulativ. Man muss halt schon gucken, dass man auch Produkte macht. Und das ist unser Anspruch, die auf der einen Seite sehr gut produziert sind. Also wir suchen jede Fabrik handverlesen aus. Also ich war bei jeder Fabrik mehrmals vor Ort. Also das sind mittlerweile Freunde von uns, wo die Taschen produziert werden. Aber man muss auch gucken, dass sie eben in der Qualität, in der Materialauswahl und auch in der Langlebigkeit nachhaltig sind. Und das zählt ja alles zusammen. Es bringt auch nichts, wenn man Artikel produziert, die einfach überpreist sind oder die nur für einen Teil der Kunden überhaupt käuflich erwerbbar sind oder die einfach nicht langlebig haltbar sind. Das gehört alles dazu.
Über die Nachhaltigkeit reden wir später noch ausführlich. Claudia Lessig in
HR1. HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und der Unternehmerin Claudia Lessig aus Babenhausen. Die Lessig GmbH ist bis heute ein Familienunternehmen. Auch ihre beiden Kinder sind in der Firma aktiv. Was sind so deren Aufgaben?
Ja, meine Tochter, die hat den Bereich Marketing, Social Media macht sie und das macht sie wirklich super gut. Also sie hat Marketing studiert und ist dann nach dem Studium bei uns eingestiegen und hat dann den Bereich, würde ich sagen, auch ein bisschen modernisiert und aufgepeppt und macht diesen Bereich mit viel Engagement und sehr gut. Und mein Sohn, der hat zunächst auch BWL studiert und dann ist er in die Richtung Business Development gegangen. Wir haben so ein Startup im Unternehmen gegründet. Das macht jetzt alles rund ums Haustier. Also wir haben mit Hunden angefangen, weil der Hund ja auch im Zentrum der Familie steht oder das Haustier. Und haben gedacht, naja, hier ist vielleicht auch genau der Platz für Produkte, die gut produziert sind, stylisch sind, die nachhaltig sind.
Ja, ich habe gelesen, Sie bieten Lifestyle-Produkte für Hunde an. Seit wann interessieren sich Hunde für Lifestyle?
Ja, die Besitzer vielleicht.
Gut, dann spielen wir jetzt für Sie und Ihren Hund vielleicht Billy Idol. Ja. Der mag es gerne laut und heftig, aber hat auch ein paar tolle Balladen geschrieben. Was verbinden Sie mit dem Titel Eyes Without Your Face?
Das ist ein Titel aus meiner Jugend. Ich habe gedacht, ich bringe mal als Musikwunsch so ein paar unterschiedliche Musikstile mit, also weil ich einfach querbeet höre auch ein bisschen. Und das ist schon so ein Titel über Enttäuschung, über aber auch wieder, ja, wie das Leben weitergehen kann. Und ja, ein bisschen Jugend verbinde ich mit dem Titel.
Billy Idol für Claudia Lessig. Claudia Lessig ist unser Gast im HR1 Talk. Wer wie Sie ein mittelständisches Unternehmen leitet, der trägt natürlich eine hohe Verantwortung. Also sollte man in so einer Position auch verantwortungsvoll mit sich selbst und seinem Körper umgehen und sich nicht kaputt schuften. Das weiß natürlich Claudia Lessig. Sie hat verantwortungsbewusst auch die Krebsvorsorge besucht. Nach der Mammographie hieß es, alles ist in Ordnung. Was ist dann passiert?
Es war eigentlich eher so, dass ich gemerkt habe, es stimmt irgendwas nicht an meinem Körper. Und ich bin der Sache dann doch noch mal weiter auf den Grund gegangen und durch eine Biopsie kam dann eben das Ergebnis, dass ich an Brustkrebs erkrankt bin.
Ja. So eine Diagnose ist dann immer für jeden ein Schock. Was waren Ihre ersten Gedanken?
Naja, neben der Angst natürlich, die dann sofort kommt mit dem Thema Krebs, kommt, glaube ich, unweigerlich immer erstmal sofort die Angst, auch die Angst vor dem Tod und mit alles, was so mit dem Thema Krebs eben zusammenhängt, kam aber auch sofort, was mache ich jetzt mit der Firma? Was passiert, wenn ich da nicht mehr dort bin? Weil ich ja zwar schon viele Leute habe, die vieles übernehmen und was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass nur das Team eigentlich den Erfolg ausmacht. Trotzdem weiß ich, dass ich schon eine zentrale Figur im Unternehmen bin und dass viele sich nach mir ausrichten. Ja, ich habe dann einfach Sorge gehabt, wie geht's damit weiter?
Wie lange sind Sie ausgefallen?
Ich war so 3 Monate komplett weg und im 4. Monat habe ich so ein bisschen wieder angefangen und nach 6 Monaten dann wieder komplett zurück. Ja.
Die Behandlung ist nicht einfach bei Brustkrebs. Mussten Sie sehr leiden? Wie haben Sie das hingekriegt?
Mir ist die Chemotherapie erspart geblieben, so, weil mein Brustkrebs hormonrezeptiv war. Also ich habe Strahlentherapie, Operationen. Und jetzt auch noch eine langwierige Antihormontherapie im Nachgang. Das ist schon spürbar. Man bekommt das hin, denke ich mal, mit dem optimistischen Gedanken, dass es doch irgendwie eine Hoffnung gibt, dass man da durchgehen kann mit der Familie und Freunden, die einen unterstützen. Aber auch mit meiner Firma tatsächlich, die mir ganz viel Unterstützung signalisiert hat, Freiheit irgendwie gegeben hat, dass ich mich erstmal um mich selbst kümmern konnte. Und auch sehr, sehr liebenswerte Botschaften und Geschenke geschickt haben. Bin wirklich versorgt worden von der Firma.
Wie schwer ist es Ihnen gefallen, Verantwortung abzugeben in dieser Zeit? Zu sagen, jetzt geht's nicht mehr um die Firma, jetzt geht's nur um mich.
Das fällt mir schon schwer. Ja. Das fällt mir immer noch schwer. Aber das hat auch mal gut getan zu sehen, es funktioniert. Das weiß man ja irgendwie, dass es ohne die eigene Person auch immer weitergeht. Aber man will es vielleicht manchmal auch nicht so wahrhaben oder man gibt die Verantwortung nicht so gerne ab. Aber es ging und nicht so schlecht, muss ich sagen.
Was haben Sie für sich persönlich aus der Krankheit gelernt?
Dass man Verantwortung ruhig mal abgeben kann, dass man ein bisschen mehr zutrauen kann und dass man sich vielleicht auch selbst nicht so wichtig nehmen muss in manchen Situationen, dass man sich da auch mal rausnehmen kann, dass andere Leute dadurch auch wachsen. Also das ist auch natürlich eine Erkenntnis gewesen und aber auch, dass ich so ein bisschen gelassener bin. Auch sehr dankbar bin für das, was ich erfahren habe über die Mitarbeiter, über meine Freunde und Familie und auch dankbar bin, dass ich diese Chance habe, jetzt weiterzuleben. Ne?
Wie geht es Ihnen heute?
Also ich habe eine sehr gute Prognose. Ich habe natürlich Spuren der Operation, die ich irgendwie, ich würde sagen, fast mit ein bisschen Stolz trage. Also irgendwo, das sind Narben natürlich da, aber ich bin da jetzt irgendwie nicht so, dass ich sage, das schämt mich oder das möchte ich verstecken, sondern ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Und mir geht es schon manchmal nicht so gut durch die Antihormontherapie. Dann habe ich öfter mal Gelenkschmerzen oder halt so, das, so Nebenwirkungen, die es da gibt. Aber das kann man ertragen und das gibt viele Leute, die das haben und Kommunikation hilft darüber und eben auch das, vielleicht auch das Eingestehen, dass man vielleicht manchmal nicht mehr so leistungsfähig ist. Auch so.
Claudia Lessig in HR1. Und was diese Krankheit alles in ihrer Firma geändert hat, darüber reden wir gleich. Brustkrebs ist heilbar, wenn man ihn rechtzeitig entdeckt. Die Unternehmerin Claudia Lessig hat ihre Krankheit überstanden. Wie sind Sie dann empfangen worden, als Sie nach einem halben Jahr wieder richtig zurückkamen ins Büro?
Ja, also ich habe meine Belegschaft mit Videobotschaften auf dem Laufenden gehalten und wie mir es geht, in welcher Situation ich im Moment bin, welche Therapie ich im Moment durchlaufe und habe gleichzeitig von der Belegschaft wieder Informationsvideos und nette Botschaften zurückgekriegt. Und sie haben mich tatsächlich, als ich dann an dem ersten Tag wieder voll zurück war, mit einem total netten Frühstück empfangen. Da waren alle vor Ort und das war schon ein toller Empfang, wenn da, es waren nicht alle 150 da, aber so 120 Leute waren da und das war schon toll.
Privat haben Sie aus der Krankheit gelernt, Gelassenheit und ein bisschen Ruhe und Dankbarkeit, haben Sie gerade gesagt. Was haben Sie für Ihre Firma aus Ihrer Krankheit gelernt?
Sie haben jetzt gerade gesagt, ich habe die Krankheit überstanden. Das kann man ja, glaube ich, bei Krebs schwer so sagen, damit muss man sich auch immer wieder auseinandersetzen, dass es ja bedeutet, man geht jetzt regelmäßig zur Kontrolle, man ist 5 Jahre lang im Prinzip in dieser engmaschigen Überwachung, muss die Medikamente auch so lange mitnehmen und man ist sich da nicht so ganz sicher, was kommt noch. Das ist das eine, mit dem man sich einfach auseinandersetzen muss. Und ich habe mich natürlich mit dem Thema Krebs an sich beschäftigt und dann weiß man ja schon, dass es unheimlich viele Leute trifft. Und gerade im Bereich von Brustkrebs ist es ja so, dass es eigentlich jede 7., 8. Frau normalerweise trifft. Und wir haben 75% Frauenquote. Und außer mir und noch einer Kollegin hat sich niemand dazu geäußert, selbst auch Brustkrebs zu haben. Und dann merkt man ja schon, dass da eine sehr große Tabuzone drüber ist, dass keiner drüber spricht, dass Kommunikation, das wohl sehr schwer fällt und dass man sich am Arbeitsplatz zumindest nicht öffnen kann.
Also manche trauen sich nicht, das auf der Arbeit zu sagen, vielleicht auch im Konkurrenzkampf, genau. Dass bei der nächsten Beförderung gesagt wird, naja, die ist angeschlagen, die Person ist ja gar nicht böse gemeint, aber dann nehmen wir jemanden, der das aushält, oder?
Genau, und das denke ich, das ist ein großes Thema. Angst vor Jobverlust, Angst vor Existenzschwierigkeiten oder im Konkurrenzkampf vor Beförderung und genauso wie ich damals angetreten bin, um zu sagen, ich kann auch Führung in Teilzeit machen oder ich kann ein Unternehmen führen mit Kindern zusammen, möchte ich gern dafür irgendwo stehen, dass man darüber sprechen kann im Unternehmen, dass man auch leistungsfähig ist mit dieser Krankheit, vielleicht in einer anderen Form und es gibt so unterschiedliche Krebsformen und Krebssituationen, dass man das gar nicht über einen Kamm scheren kann und möchte einfach auch eine Anlaufstelle bringen im Unternehmen, wo sich die Leute hinwenden können und einfach Mut geben.
Sie sind da einer Initiative beigetreten, Working with Cancer, Arbeiten mit Krebs. Was bedeutet das für Ihre Mitarbeitenden?
Ich hoffe, dass es für die Mitarbeitenden bedeutet, dass sie den Mut haben, wenn es um Langzeiterkrankungen geht, sich einer Vertrauensperson bei uns im Unternehmen auch anzuvertrauen und um Hilfe zu fragen, weil das ist ja oftmals der erste Schritt, sich einfach mal dazu zu trauen, um Hilfe zu bitten. Vielleicht auch, das ist ganz unterschiedlich, manche Leute möchten auch nicht drüber reden, aber einfach, dass sie wissen, auch in Krankheit ist das Unternehmen nicht nur dafür da, dass man jetzt aussortiert wird oder dass man die Beförderung nicht bekommt, sondern dass der Platz da ist und dass man miteinander auch in schweren Zeiten einen Weg finden kann.
Claudia Lessig in HR1. Die hessische Unternehmerin Claudia Lessig ist heute bei uns zu Gast. Sie verkauft nachhaltige Mode für Kinder und auch für Hunde. Das Handelsblatt schreibt, sie gehört zu den 50 wichtigsten Unternehmerinnen in Deutschland. Wie schalten Sie nach einem harten Arbeitstag ab?
Naja, ich habe zunächst auch mal einen Hund und ein Pferd. Also das tut mir also wirklich gut, nach dem Unternehmen oder nach der Arbeit im Unternehmen einfach an die Natur zu gehen, sei es mit meinem Mann ein bisschen zu laufen oder wirklich zu joggen. Sportliche Aktivität tut mir gut, auch ein bisschen Yoga, sowas in der Art.
Und Sie können Arbeit und Freizeit strikt trennen oder sitzen Sie abends spät noch zu Hause und beantworten E-Mails?
Nein, das kann ich tatsächlich nicht so gut trennen, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Also ich brauche den direkten Cut jetzt für mich als Person nicht, sondern mir tut es ganz gut, zwischendrin auch mal 1-2 Stunden mal Pause zu haben oder was anderes zu tun. Und dann kann ich mich abends wieder an E-Mails setzen. Ich denke, das muss auch jeder selbst für sich sehen, solange es jetzt nicht als Belastung empfunden wird. Und für mich ist es ja auch mein Baby, mein Unternehmen, das Ganze, das ist mehr Hobby dann teilweise auch. Deswegen macht mir das auch nicht so viel aus, wenn ich mich abends nochmal dran setze.
Gleich kommt der HR1 Fragebogen, den könnten Sie auch zu Hause ausfüllen, vor dem Schlafengehen, kein Problem.
HR1 Talk.
Claudia Lessig hat als Unternehmerin gelernt, nicht zu lange zu zögern, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Das hilft ganz bestimmt auch jetzt im HR1 Fragebogen. Bitte ganz einfach spontan auf ein paar Stichworte antworten. Mein schönstes Privileg als Unternehmerin ist?
Flexibilität.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2,50 Euro. Ich weiß es nicht.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass es unterschiedliche Menschen gibt.
Mein Lieblingsessen?
Spaghetti Arrabbiata.
Zuletzt geklaut habe ich.
Oh Gott, vielleicht mal eine Idee.
Am meisten auf die Palme bringt mich?
Arroganz.
Glück bedeutet für mich?
Zufriedenheit und meine Lieben bei mir.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Die Diskussion und das Zulassen von verschiedenen Meinungen und darüber zu diskutieren, das ist schwierig.
Bereut habe ich?
Ich glaube, in dem ganzen Thema des Unternehmensaufbaus nicht ein bisschen mehr Zeit für Familie, Beziehung, für mich selbst einzuräumen.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
Einen Abend verbringen zum Beispiel mit der Tierschützerin Jane Goodall. Die finde ich toll.
Mein größter Flop war?
Was sind das denn für Fragen? Mein größter Flop war, ja, wir haben mal eine Zeit lang gedacht, wir fangen mit der Wickeltasche an und können die Tasche dann auch als stylische Tasche in andere Bereiche bringen. Für die Teenager haben wir dann uns aufgestellt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, da waren wir so eine Babymarke, dass das voll vermessen war zu denken, man kann dann wirklich alles machen.
Gendern.
Ich verstehe das und ich finde auch das wichtig, dass man keine Minderheit ausschließt. Ich finde, wenn es fanatisch wird, wenn es zu engstirnig gesehen wird, dann habe ich immer ein Problem mit. Ich versuche zu gendern und hoffe dann, dass man mir verzeiht, wenn ich es manchmal nicht hinbekommen und wir gendern auch vom Unternehmen aus, weil wir die Idee oder das Ganze hintendran schon gut finden.
Der Glaube?
Ist für mich eine Stütze. Also der Glaube, dass es einfach ein Leben nach dem Tod gibt. Ich bin jetzt nicht besonders religiös, aber ich glaube schon an eine Kraft und an ein Mehr.
Ich habe Angst vor?
Ich habe schon Angst vor, dass ich zum Beispiel meine Kinder, meine Lieben, dass irgendjemand aus der Familie vor mir geht, vor sowas, vor schrecklichen Situationen. Und ich habe auch Angst vor schlimmen Krankheiten.
Treue.
Ist für mich sehr, sehr wichtig. Treue und Loyalität sind Werte für mich, die einfach grundlegend wichtig sind.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir haben ein Bücherregal, also mein Mann liest unglaublich gern, ich auch. Wir haben, ich weiß nicht, vielleicht 2000 Bücher zu Hause, also wir haben ganz, ganz viele Bücher.
Zum Lesen haben Sie dann trotzdem noch Zeit.
Ja.
Claudia Lessig in HR1. Vielen Dank, der HR1 Fragebogen.
HR1 Talk.
Die Unternehmerin Claudia Lessig aus Babenhausen ist unser Gast im HR1 Talk. Nachhaltigkeit ist in aller Munde, ein Modewort. Und Kunden, die es sich leisten können, geben auch gerne ein bisschen mehr dafür aus. Aber was ist genau damit gemeint? Claudia Lessig verkauft auch nachhaltige Produkte. Was verstehen Sie darunter?
Ja, wie Sie sagen, es ist für viele ein Modewort und auch sehr schwammig. Und genau mit dem Thema haben wir uns dann auch lang beschäftigt, weil die ursprüngliche Idee, das sehen Sie auch in unserem Logo, waren nachhaltig ja, gut produzierte Produkte herzustellen. Deswegen haben wir das Logo auch mit dem Reh ausgestattet. Das steht für Schutzbedürftigkeit, für die Natur, für das Umweltbewusstsein. Das war uns also damals schon wichtig. Wir haben gestartet mit Wickeltaschen, die aus recycelten Stoffen hergestellt sind, aus organischer Baumwolle, und haben damals zu dem Zeitpunkt gedacht, das ist nachhaltig. Und haben dann aber im Laufe der Jahre schon gesehen, dass das natürlich lang nicht ausreicht. Und dann steht man, glaube ich, als Unternehmen immer wieder vor dem Berg, wie geht man wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Wir haben das dann so gelöst, dass wir mit einer Agentur, die sich wirklich auskennt mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Nachhaltigkeitsstrategie, sich immer ständig zu verbessern, zusammengetan haben und Befragungen und Analysen gemacht haben, wie kann das Thema Nachhaltigkeit für lässig aussehen, und haben dann 6 Säulen entwickelt.
Also da gibt es ja dann auch viel falsche Versprechungen. Das nennt man heute Greenwashing. Genau. Wie können Sie sowas ausschließen?
Ja, indem wir uns mit dem Thema richtig auseinandersetzen. Wir haben dann eben diese Säulen entwickelt. Das sind die Produkte, die Materialauswahl, die Produktionsstätten, unsere Mitarbeiter, die ganzen Kunden und auch unsere sozialen Projekte. Und innerhalb der Säulen haben wir uns dann Ziele gesetzt. Wir haben eine ganze Abteilung, die macht nichts anderes, als sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Also auch keine falschen Versprechungen auf den Verpackungen drauf zu machen, zum Beispiel umweltfreundliches Produkt oder Dinge auszuloben, die nicht sowieso gesetzlich schon verboten sind, oder eben den Verbraucher irgendwie gerade im Thema Nachhaltigkeit durch grünes Farbgebung irgendwie in die falsche Richtung zu locken. Und das sind Themen, die nehmen wir sehr, sehr ernst. Wir haben auch einen großen Vertrieb, der sagt dann immer, warum geht das nicht? Warum machen wir das nicht so? Und die Konkurrenz macht's doch so. Aber das fällt bei uns tatsächlich immer im Hause durch unsere eigene Qualitätsprüfung, die sich da ganz streng mit auseinandersetzt.
Und das können Sie alles garantieren, obwohl Sie ja auch in China produzieren lassen. Also wie lässt sich das da alles überprüfen?
Ja, indem man also sich nicht nur auf Zertifikate verlässt, sondern indem man wirklich selbst hingeht, eigene Audits macht, die Menschen auch kennt. Also ich denke, es geht wirklich darum, mit wem man zusammenarbeitet und nicht unbedingt, wo man arbeitet, sondern dass man diese Fabriken, die man ausgesucht hat, das sind handverlesene Fabriken, wo man wirklich weiß, das sind auch Familienunternehmen, denen ist das Thema Produktionsstandard, was sie dir versprechen, und das Ganze ist es wichtig. Und man hat sich auch wirklich mit eigenen Augen, ja, davon überzeugt. Und ich glaube wirklich, dass da nicht über einen Kamm geschoren werden darf. Man muss wirklich genau schauen, was macht man und wo macht man's.
Aber trotzdem müssen ja dann die ganzen Waren einmal um die ganze Welt gekarrt werden. Wie passt das noch zum Anspruch der Nachhaltigkeit?
Ja, also das ist auch so, dass wir uns das auch wirklich sehr genau anschauen, weil manche Materialien gibt es halt hier, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa, gar nicht. Auch Grundstoffe müssten sowieso hier rüber geschifft werden, und dann müsste halt ein Teil von da kommen, Teil von da. Also hat unsere Abteilung zum Beispiel den Auftrag, wirklich zu gucken, was ist der ökologische Fußabdruck, was ist sinnvoller im Rahmen für das ganze Produkt. Auch, was ich vorhin gesagt habe, wie lang bleibt das Produkt stabil, ne? Wie qualitativ hochwertig ist es? Weil es nützt auch nichts, wenn es eben nach einem Jahr wieder kaputt ist. Man muss wirklich am Ende eine Balance machen, was ist für das Produkt der günstigste und der nachhaltigste Weg.
Claudia Lessig über ihr Verständnis von Nachhaltigkeit. Vielen Dank. Mit Uwe Berndt und Claudia Lessig. Ein Thema, das in vielen Unternehmen ja heiß umstritten ist, ist das Homeoffice. Während der Pandemie haben sich viele dran gewöhnt. Jetzt wollen manche Chefs das Rad zurückdrehen. Wie halten Sie es in Ihrer Firma?
Wir machen Hybrid quasi. Also wir haben so eine Regelung, dass 2 bis 3 Tage in der Woche Homeoffice, 2 bis 3 Tage, je nachdem, wie es in der Abteilung passt, in der Firma vor Ort zu arbeiten ist. Und das klappt eigentlich wunderbar.
Und haben Sie das Gefühl, manche Leute werden faul, wenn sie zu viel zu Hause arbeiten?
Nee, habe ich nicht.
Denn das ist doch wohl die Sorge der Arbeitgeber. Warum wollen die das so zurückdrehen sonst?
Naja, ich denke, was man muss sich schon anschauen, was wir auch merken, ist, der Zusammenhalt, also das Teamgefühl, ne, das entsteht eigentlich wirklich in der Präsenz. Also wenn man miteinander spricht, wenn man auch mal zusammen Mittag isst. Und ich glaube, nur Homeoffice wird schwierig, weil das ist dann auch wieder das Thema Verbundenheit mit dem Unternehmen, Verbundenheit mit den Kollegen und so. Das kommt ein bisschen zu kurz. Wenn man es in einer guten Mischung macht, finde ich, ist das eigentlich eine sehr gute Balance, wie bei allem. Man darf nicht zu fanatisch in die eine Richtung gehen und nicht zu fanatisch in die andere.
Jetzt kommt der nächste Musikwunsch und wieder ein Kuschelsong für Sie. Sie mögen es gerne romantisch, ja? Billy Joel haben Sie sich gewünscht. Warum den?
Ich sage jetzt, warum ich den Billy Joel gewünscht habe. Eigentlich habe ich gedacht, ich höre so unterschiedliche Musik, dass ich gedacht habe, ich bringe mal aus allen verschiedenen Bereichen was zusammen und habe mich mal auf den Vornamen konzentriert.
Billy Idol hatten wir in der letzten Stunde.
Billy Idol und Billy Joel. Deswegen war Billy Joel mit drin.
Gut, dann haben wir jetzt Billy Joel für Sie. Just the way you are.
I would not leave you. Times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are.
Wie kann sich der deutsche Mittelstand auf dem Weltmarkt behaupten gegen die ganz Großen im Markt? Die Unternehmerin Claudia Lessig schafft es offenbar, auch weil sie halt in China produzieren lässt. Sie verkauft ihre Produkte international, ist erfolgreich. Aber damit ist sie natürlich auch ein kleines Rädchen in der Globalisierung. Spüren Sie das zum Beispiel in Babenhausen, wenn die Houthi-Rebellen bei ihren Angriffen auf Handelsschiffe die Schiffsrouten durcheinander bringen?
Ja, natürlich. Also wir haben also wesentlich längere Lieferzeiten. Wir haben natürlich auch damit zu tun, dass dann die Container teilweise nicht ankommen oder dass sie nicht rauskommen, größere Wege gehen müssen. Das spüren wir und da müssen wir uns halt auch drauf einstellen, natürlich mit entsprechenden Versorgungen, mit längeren Bestellwegen und so weiter. Ja, das spüren wir.
Also das macht die Arbeit schwieriger?
Die geopolitische Situation im Moment macht die Arbeit schwieriger.
Zum Beispiel, welches Thema beschäftigt Sie dann noch?
Bei uns ist es natürlich auch immer wieder das Thema China. Es gibt es einmal die Firma, die absolut safe ist, die auch sehr nette Menschen auch in China natürlich beherbergt und mit denen wir schon über Jahre gearbeitet haben. Und dann gibt es die politische Situation, die natürlich auch beobachtet werden muss, ne? Also ich meine, es gibt immer den einzelnen Menschen und dann natürlich auch die Politik in dem einzelnen Land.
Viele mittelständische Unternehmer in Deutschland beschweren sich, dass hier bei uns alles überreguliert sei, dass wir viele Wettbewerbsnachteile hätten gegenüber anderen Ländern. Sind diese Klagen berechtigt?
Wir konzentrieren uns schon hauptsächlich in Europa und da würde ich jetzt sagen, da ist es jetzt nicht so unterschiedlich zu den anderen europäischen Ländern. Da haben natürlich die einen da mehr Regulation und anderes Land wieder da, da geht es. Natürlich ist es so, wenn man gerade im Thema Nachhaltigkeit unterwegs ist, da muss man schon gucken, wie hält man das in dem Wettbewerb, wenn man das, was man wirklich macht, wirklich in die Produkte einpreist?
Ganz wichtig beim Thema Nachhaltigkeit ist das neue Lieferkettengesetz. Da wird ja auch sehr viel drüber geschimpft. Viele Unternehmer sagen, das ist der Wahnsinn, das überfordert uns. Denn man ist ja dann verantwortlich auch für die Dinge, die die Zulieferer im Ausland machen. Und ob da vielleicht jemand ausgebeutet wird. Und viele sagen, das lässt sich doch gar nicht überprüfen von Deutschland aus. Was sagen Sie dazu?
Da sind wir schon relativ weit vorne mit dabei und für uns ist es auch nicht so kompliziert, weil wir schon immer die Fabriken so ausgesucht haben. Vielleicht nicht bis zum letzten Faden, aber schon bis zur zweiten oder dritten Stufe kennen wir unsere Lieferanten. Wir wissen genau, woher die Materialien kommen. Wir wissen, wer was macht und insofern sind wir da relativ weit mit dabei.
Also ist es für Sie jetzt sogar ein Wettbewerbsvorteil, jetzt wo das neue Gesetz kommt, weil Sie sich früher schon um solche Themen gekümmert haben, kann man das so sagen?
Ich würde schon sagen, ja, da sind wir aufgestellt.
Claudia Lessig in HR1. Die Unternehmerin Claudia Lessig aus Babenhausen hat uns heute ihre Erfolgsgeschichte erzählt. Wir wollten damit ein bisschen Mut machen, denn es wird viel geklagt und gemeckert in diesem Land. Zum Beispiel, dass wir in Deutschland zu wenig Innovationskraft hätten. Wenn man genauer hinsieht, stimmt das ja wohl nicht ganz. Wenn uns jetzt Leute zuhören und zögern, Frau Lessig, soll ich mich mit meiner Idee selbstständig machen oder nicht? Was würden Sie raten?
Also ich bin nie für eine planlose Sache, sich einfach so selbstständig zu machen, ohne irgendwas zu überprüfen. Aber ich würde, wenn man eine Idee hat, die einen schon lange begeistert oder für die man schon lange brennt, würde ich auf jeden Fall den Versuch wagen. Weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich würde das schon
tun. Sie haben am Anfang ja Ihre Geschichte erzählt und da sagen Sie, ich war vielleicht auch ein bisschen naiv. Ja. Ein bisschen Naivität ist auch gut.
Auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal nach China geflogen bin und habe gedacht, ich komme dann danach mit einer fertigen Produktpalette zurück, die wunderbar aussieht und dann geht das alles so weiter. Wenn ich gewusst hätte, was dann alles kommen kann, hätte ich vielleicht vieles nicht gemacht. Aber das gehört auch dazu, dass man mal, finde ich, ins kalte Wasser springt. Mein Plan war da immer, ich habe so eine Worst-Case-Kompasslinie, sagen wir es mal so. Also ich weiß, was ich machen kann. Und wenn das schief geht, dann kann ich das auch tragen. Also ich finde, das sollte man sich vorher überlegen, wie schief kann es gehen, was kann schief gehen und kann ich mit den Konsequenzen leben. Und wenn man das kann, dann finde ich, kann man auch ein bisschen Risiko eingehen.
Also mutig ja, leichtsinnig nein?
Ja, genau.
Aber wo ist die Kunst ist, den Grat zu finden, oder?
Ja, natürlich. Aber ich finde, man kann sich ja im Vorfeld zumindest mal Szenarien überlegen. Was kann schief gehen? Was kann gut gehen? Wie ist es, wenn es ganz schief geht? Und wie ist es, wenn es mittelschief geht? Was kann man da für sich akzeptieren? Ich meine, Selbstständigkeit bedeutet immer ein Einlassen auf Risiko, ein Einlassen vielleicht auf Existenzängste, ein Einlassen darauf, dass vielleicht das Gehalt nicht so kommt, wie man es gewohnt ist. Und das muss man einfach für sich selbst abfragen.
Es entsteht der Eindruck, Sie sind eine durch und durch optimistische Person. Hat Ihnen diese Haltung vielleicht auch geholfen im Kampf gegen den Krebs?
Das glaube ich schon. Also ich glaube, das ist immer die Sache, wie guckt man auf eine Sache drauf. Man könnte jetzt da unglaublich mit hadern. Ich bin zum Beispiel sehr diszipliniert mit meinem Körper. Ich gucke, was ich esse, ich mache Sport und so weiter. Und dann kann man natürlich anfangen zu fragen, warum jetzt ich und warum das jetzt. Aber ich finde, es gibt natürlich auch Möglichkeiten. Man ist dankbar darüber, was es alles für medizinische Möglichkeiten gibt. Und es gibt auch wieder neue Türen, die dadurch aufgehen. Ich meine, ich sitze deswegen jetzt zum Beispiel heute hier. Und das ist doch toll.
Ja,
also finde ich auch irgendwie schön, dass ich damit Leuten Mut machen kann. Und daraus ziehe ich wieder Stärke.
Claudia Lessig, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich bin jetzt nicht der Bundeskanzler, aber was würden Sie sich denn wünschen von der Politik, damit Ihr Unternehmen oder andere Mittelständler international weiter erfolgreich sein können?
Also ich denke schon, dass man genau hingucken sollte, was braucht der Mittelstand? Bürokratieabbau auf jeden Fall, aber auch Mut und diesen Platz schaffen für Innovationen, dass man sowas mehr fördert und unterstützt, die Idee zum Selbstständigmachen, dass man da einfach ein bisschen mehr Fördermöglichkeiten gibt.
Ihr Wort in das Ohr der Ampel. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Eieiei. Oh je, also auswendig weiß ich jetzt vielleicht nichts, aber ich kann Ihnen vielleicht mein Lebensmotto sagen.
Gerne.
Alles fließt oder alles ist in Bewegung.
Alles fließt. Damit gehen wir diesen Sonntag. Claudia Lessig, vielen Dank. Mein Name Uwe Berndt. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen wollen, es gibt es natürlich auch als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
Ja, schönen Sonntag.
hr1.
Genau meins.